Ich lese aus Johannes 15, Abvers 26. Wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein. Der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Ich sage euch diese Dinge, damit ihr euch durch nichts vom Glauben abbringen lasst. Man wird euch aus den Synagogen ausschließen. Ja, es kommt eine Zeit, wo jeder, der euch tötet, meint, Gott einen Dienst damit zu erweisen. Das alles werden sie deshalb tun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Wenn jene Zeit kommt, sollt ihr euch daran erinnern können, dass ich euch diese Dinge angekündigt habe. Darum spreche ich im Voraus mit euch darüber. Bisher habe ich nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn das, was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Dies ist das Wort des Herrn. Als ich 13 Jahre alt war, so ungefähr, habe ich viel gelesen. Ich lese heute noch viel, aber ich habe früher auch schon viel gelesen und oft auch mit meiner Schwester zusammen, manchmal in Buchform, manchmal haben wir Hörbücher gehört. Und meine Schwester hat irgendwann die ersten drei Teile der Percy Jackson Buchreihe geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, ob Percy Jackson euch was sagt. In diesen Büchern, das ist mittlerweile ein ziemlich großes Buchuniversum, würde ich sagen, aber damals, als ich jung war, war das eine fünfteilige Buchreihe, in der man einen Jungen begleitet, der ist 12, zum Anfang dieser Buchreihe, und er findet heraus, er ist nicht ganz Mensch, sondern sein Vater ist der griechische Meeresgott Poseidon. Also es geht um griechische Mythologie und der Autor erzählt in diesen Büchereien griechische Mythen nach, auf die Art und Weise, dass man den 12-jährigen Percy Jackson und seine Freunde bei all den Abenteuern, die erleben, begleitet. Ich habe diese Bücher geliebt und das hat ganz verschiedene Gründe gehabt. Es ist mega gutes Storytelling. Falls ihr euch so alte griechische Sagen nicht geben wollt, kann ich das sehr empfehlen, mal die Percy Jackson Bücher zu lesen. Ihr könnt Zoe fragen, die findet die genauso gut. Und ja, ich bin damit nicht alleine. Das ist eine Bücherreihe, die, ich habe das mal aufgeschrieben, die wurde in 37 Sprachen übersetzt, allein in den USA 33 Millionen Mal verkauft. Es gibt Filme, es gibt eine Serie und das alles läuft unter dem Genre Fantasy-Jugendroman. Was mich so fasziniert hat an dieser Serie ist, dass dieser Junge und seine Freunde durch die Weltgeschichte stapfen und die sehen aus wie ganz normale Kinder. Aber jedem, dem die begegnen, die merken alle, irgendwas ist an denen anders. Irgendwas ist an denen ganz besonders. Und es hat mich als Jugendliche oder Teens, Jugendliche und auch heute noch, wenn ich das lese, extrem fasziniert, wie Menschen oder wie das beschrieben ist, wie Menschen auf diese Kinder reagieren. Und ich habe mir immer gewünscht, das will ich auch. Ich will auch ein normaler Mensch sein und dass irgendwas anderes in mir lebt. Und ganz lange fand ich das einfach nur cool und habe mich danach gesehnt. Und irgendwann habe ich für mich verstanden, ich bin Teil von sowas. Vielleicht anders als gedacht. Ich bin nicht, mein Vater ist nicht der Meeresgott Poseidon. Ich lebe nicht in einer griechischen Sage, aber mein Vater ist Gott im Himmel und in mir lebt der Heilige Geist. Und darüber, über den Heiligen Geist und wie der Heilige Geist in uns lebt, wollen wir in dieser neuen Predigtserie sprechen. Weil wenn ich die Bibel lese, dann denke ich, eigentlich müssten wir sein wie Percy Jackson und seine Freunde. Und wir müssten durch die Weltgeschichte laufen als ganz normale Menschen. Aber jedem, dem wir begegnen, der müsste denken, irgendwas ist da, was mich anzieht und was ich interessant finde. Bevor ich richtig einsteige, würde ich gerne auch noch mit uns beten. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, und begegne uns heute Morgen durch dein Wort. Wir wollen dich näher kennenlernen. Wir wollen uns anschauen, wer du bist. Wir wollen uns anschauen, was es heißt, dir zu begegnen und von dir erfüllt zu sein. Und warum Jesus diese krasse Aussage trifft, dass es besser ist, dass er geht, damit du kommen kannst. Ich lege dir meine Worte hin und das, was vorbereitet ist. Und ich bete, dass du das, was du nutzen möchtest, nutzt, um zu sprechen, und das, was keinen Nutzen hat, rausschmeißt. Wir danken dir für deine Gegenwart hier. Amen. Also, ihr habt es gesehen im Trailer, da war schon der Text drin, ihr habt es gerade gemerkt. Wir wollen eine neue Predigtserie starten über den Heiligen Geist. Und zwar heißt sie, wie das auch gerade am Ende von dem Trailer schon zu sehen war, ein Zeuge der Gnade werden. Vielleicht für euch ein kurzes Recap, wenn ihr den Rest des Jahres verpasst habt oder heute zum ersten Mal hier sitzt. Wir befinden uns in einem Jahr, in dem wir gesagt haben, wir wollen uns ganz neu mit dem Thema von Gottes Gnade beschäftigen. Was ist Gnade eigentlich? Wir haben Anfang des Jahres einen Text aus Kolosser gehört, in dem es eigentlich heißt, dass aus dem Verständnis von der Gnade Gottes heraus alles andere in unserem Glaubensleben überhaupt erst entsteht. Liebe, Hoffnung, Gemeinschaft, dass das Evangelium Früchte trägt, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und das ist die Frage danach, was ist eigentlich Gottes Gnade? Wir haben darüber gesprochen, wie Gott sich vorstellt, wer ist Gott eigentlich und wie er sagt, er ist gnädig und barmherzig und geduldig und treu. Und haben uns das angeschaut, wie er sich selber vorstellt. Wir haben uns das Evangelium der Gnade angeschaut. Was ist das Evangelium eigentlich? Warum ist Jesus der größte Gnadenakt, den Gott uns Menschen gegenüber eigentlich getan hat? Und wenn wir das verstanden haben oder ein besseres Verständnis davon haben vielleicht, wer Gott ist und was das Evangelium ist, dann ist die Frage, wie können wir das jetzt weitergeben? Und deswegen wollen wir in unserer nächsten Predigtserie mit dem Start heute uns damit auseinandersetzen, wer ist eigentlich der Heilige Geist? Denn Zeugen seiner Gnade werden wir nicht aus eigener Kraft heraus. Also, wir haben über Gott gesprochen, wir haben über Jesus gesprochen und jetzt reden wir über die dritte Person der Trinität. Nicht über eine diffuse Kraft, sondern über eine Person. Und wir haben letztes Jahr mit ein paar Leuten, ich habe das sogar dabei, warte. So. Entschuldigung, habe ich vergessen, dass ich das sagen wollte. Dieses Buch hier gelesen. The Familiar Stranger von Tyler Staton, der vertraute Fremde. Und es ist ein Buch über den Heiligen Geist, wo Tyler Staton uns da mit hineinnimmt, uns den Heiligen Geist neu vorzustellen oder wieder vorzustellen. und darüber spricht, wie wir heute eigentlich in der Kraft des Heiligen Geistes leben können. Und ganz in der Einleitung am Anfang spricht er über einen Text, den wir auch gerade eben gehört haben in der Lesung. Und zwar über den Anfang von Johannes 16. Johannes 16 ist Teil von einem größeren Text, nämlich von der Rede Jesu, bevor er gestorben ist, zu seinen Jüngern. Wenn ihr das mal lesen wollt, Johannes 14 bis 17 spielt sich ab zwischen dem letzten Abendmahl und Jesus, der im Garten Gethsemane gefangen genommen wird. Und er gibt in diesen vier Kapiteln ganz viel an die Jünger weiter. Er sagt nochmal, warum bin ich hier? Warum muss ich gehen? Wen sende ich euch? Was wird passieren, wenn ich weg bin? Und am Ende betet er. Und das ist richtig kraftvoll. Also wenn ihr das noch nicht gelesen habt, große Empfehlung, euch das mal anzuschauen. Und Jesus bringt halt eine ganz steile These am Anfang, über die Tyler Staton auch schreibt. Und zwar sagt er in Kapitel 14, Vers 16 bis 17, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten, er wird euch den Geist der Wahrheit geben. Und dann etwas später, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Die Jünger verstehen zu dem Zeitpunkt nicht, was Jesus da eigentlich sagt. Und ich glaube, wir verstehen heute auch nicht immer, was Jesus da eigentlich sagt. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht aus dem Buch, was Tyler Staton am Anfang gesagt hat. Und das hat mich extrem konfrontiert. Das ist eine provokante These. Und zwar sagt er, das könnt ihr auch mitlesen, mal ganz ehrlich, wie viele von uns würden ihre derzeitige Erfahrung mit dem Heiligen Geist gegen ein persönliches Gespräch mit Jesus eintauschen? Im Grunde genommen wir alle, oder? Unabhängig von Reife, Engagement, Begabung, Bildung oder Tradition sind die meisten Menschen, die an einem beliebigen Sonntag weltweit in den Kirchenbänken sitzen, von der Erfahrung genau jener Verheißung, die Jesus so begeistert hat, ein wenig enttäuscht. Der bessere Plan, der Jesus auf dem Weg zu seiner Hinrichtung so beflügelt hat, wir würden ihn zurücktauschen, wenn wir könnten. Hand aufs Herz. Wem von euch geht das so? Ich habe mich ertappt gefühlt. Ich habe das gelesen und ich habe ganz fett "Autsch" daneben geschrieben und habe gedacht, oh, ich glaube, ich habe noch ganz schönen Weg mit dem Heiligen Geist vor mir. Die Beziehung und die Sehnsucht, die ich heute nach dem Heiligen Geist hatte und die auch ehrlicherweise dieses Buch nochmal wieder ganz neu in mir geweckt hat, hatte ich nicht immer. In meiner Jugend habe ich mal eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich war auf einer Familienfreizeit mit meinen Eltern und meiner Schwester und noch so einer anderen befreundeten Familie in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin. Und da gab es dann immer Programm für die Kinder und Jugendlichen und Programm für die Erwachsenen. Und ich war in diesem Programm für die Jugendlichen dabei. Und ich weiß noch, dass es einen Tag um den Heiligen Geist ging und der Pastor zu uns gekommen ist und wir mussten uns alle im Kreis aufstellen. Und dann hat der Pastor gesagt, ja, jeder Christ kann in Zungen reden und falls du nicht weißt, was das heißt, komm nächstes Mal wieder und übernächstes Mal. Lotte wird dir das erklären. Es wird Thema werden, bitte. Und er hat gesagt, jeder Christ kann das. Und ist dann rumgegangen und hat sich vor jeden von uns gestellt und gesagt, steh auf und sprich jetzt in Zungen. Und so ist er im Kreis gegangen vor uns. Das war sehr unangenehm. Ich war nicht als Erste dran. Gott sei Dank. Ich war erst später dran und ich habe gehört, was andere gemacht haben und ich habe alle anderen einfach nachgemacht. Und der war echt begeistert. Als der vor mir stand, war der so, ja, weiter, rede weiter. Und ich dachte, Bruder, das ist nicht real. Das ist nicht der Geist Gottes, der in mir wirkt. Und ich bin aus dieser Freizeit rausgegangen und ich habe gedacht, davon halte ich mich erstmal ganz weit fern. Danach war der Heilige Geist erstmal kein Thema mehr für mich. Ich kann mich nicht erinnern, dass das groß Thema gewesen ist in der Kirche, der ich aufgewachsen bin, aber ich weiß, dass Erinnerung ja manchmal auch ein bisschen, ja, ich weiß es einfach nicht. Und die erste oder die nächste Erfahrung, wo der Heilige Geist für mich eine Rolle gespielt hat, war erst, als ich 19 war. Ich glaube, das war fast 5 Jahre später dann. Ich war in Wales, in der Gemeinde, in der ich mein Praktikum gemacht habe, und ich durfte diese Kirche begleiten auf einem Gemeindeprozess, würde ich sagen, oder ich durfte dabei sitzen. Und für die letzte Sitzung von diesem Prozess, den die durchgemacht haben, haben sie mich gefragt, ob ich Lobpreis leite. Und ich habe ein Set vorbereitet, ich habe Lieder mitgebracht und habe da gesessen und die waren so am Beten und ich sollte nach vorne gehen und gleich anfangen und ich habe richtig krass gemerkt, ich soll jetzt ein anderes Lied spielen. Habe ich vorher noch nicht so gehabt. Und ich wusste, das ist kein Gedanke von mir, weil das Lied, um das es ging, da hatte ich mich bis zu diesem Zeitpunkt hin geweigert, das in irgendeiner Kirche zu spielen, weil ich bei dem Text gedacht habe, ich kann nicht einfach ohne irgendwelche Erklärung dieses Lied mit Leuten spielen, weil ich das als, ich weiß nicht, habe ich als ein sehr gefährliches Gebet abgespeichert gehabt. Es war ein sehr krasses Gott, tu, was du willst und so. Und das, genau. Und ich habe da gesessen und ich habe gedacht, was mache ich jetzt? Und ich habe dieses Lied gespielt und durfte in dem Moment die Erfahrung machen, zu sehen, wie der Heilige Geist Christen vereinen kann. Auch wenn die in einer Gemeinde waren, das war ein Prozess, in dem die drin waren, der diese Kirche auch hätte spalten können. Und das war krass, was da passiert ist, von dem ich wusste, dass es nicht Menschen gemacht. Und es hat mich neugierig gemacht, mehr vom Heiligen Geist zu erfahren. Ich war trotzdem noch skeptisch. Ich hatte meine Erfahrung oder meine schlechte Erfahrung im Hinterkopf und wie das so oft ist, schlechte Erfahrungen bleiben viel länger, viel präsenter in Erinnerung als die guten Dinge, die wir erleben. Aber ich war neugierig. Tyler Staten beschreibt in seinem Buch 3 Haltungen, die wir als Christen gegenüber dem Heiligen Geist haben können. Und zwar sagt er, es gibt die Durstigen, es gibt die Skeptischen und es gibt die Uninformierten. Ich weiß nicht, zu welcher Gruppe du dich zählen würdest. Die Durstigen sehen sich nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Und denen geht es gar nicht so sehr darum, jetzt genau erklären zu können, was, wie, warum passiert und dass jede Stelle, jede Bibelstelle dreimal angeschaut werden muss oder so, sondern die sehen sich einfach, Heiliger Geist, wirke in meinem Leben und wirke in meiner Kirche. Und dann gibt es die Skeptischen. Und die haben vielleicht eine ähnliche Erfahrung gemacht wie ich in meiner Teenagerzeit. Vielleicht sogar, wenn ihr euch dazu zählt, vielleicht habt ihr den Heiligen Geist sogar im Zusammenhang mit geistlichem Missbrauch abgespeichert. Weil irgendjemand mal gesagt hat, der Heilige Geist hat mir gesagt, dass du jetzt das tun musst. Und das war richtig ungesund. Dann möchte ich euch einladen, ihm nochmal eine Chance zu geben. Und gemeinsam mit uns in den nächsten Wochen und Monaten diese Reise zu wagen, herauszufinden, wer der Heilige Geist ist und wie er eigentlich wirkt. Und dann sind manche von euch vielleicht auch einfach uninformiert. Vielleicht hast du noch nie von dem Heiligen Geist gehört. Oder denkst dir, ja, das ist irgendwo mal gefallen, dass das die dritte Person der Trinität ist, aber ich habe keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet. Wer ist der Heilige Geist? Dann lade ich dich ebenfalls ein auf diese Entdeckungsreise, gemeinsam zu schauen, wer der Heilige Geist ist. Und wir wollen beginnen damit, mit dieser Frage heute. Wer ist der Heilige Geist? Es ist ein Anfang. Diese Predigt hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wie immer bei unseren Predigtreihen, sondern wir geben verschiedene Fenster rein. Also wenn ich heute etwas, was euch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, nicht sage, dann wird es vielleicht später gesagt oder vielleicht auch gar nicht. Aber das heißt nicht, dass es nicht richtig ist. Der Heilige Geist taucht nicht das erste Mal in der Bibel auf, als Jesus in Johannes 14 davon anfängt zu reden, dass er seinen Jüngern den Heiligen Geist schenkt, sondern wir sehen ihn ganz am Anfang der Bibel. Lotte hat uns vorhin in der Teamrunde gefragt, wer der Heilige Geist für uns ist oder wie wir ihn sehen, was uns wichtig ist. Und Andi hat gesagt, das Erste, was ihm einfällt, ist, der Geist schwebte über den Wassern. Der Geist war von Anfang an da. Und das steht in Genesis, also im ersten Buch der Bibel, in den ersten zwei Versen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Da lernen wir den Heiligen Geist zum ersten Mal kennen. Und das Wort, was da für den Geist Gottes verwendet wird, ist Ruach. Und das kann als Geist und Atem und Wind übersetzt werden. Und das griechische Äquivalent zu dem hebräischen Ruach ist Pneuma. Ein Kapitel später, also im zweiten Buch der Bibel, im zweiten Kapitel des ersten Buches der Bibel, lesen wir von der Schöpfung des Menschen. Und da machte Gott der Herr den Menschen aus dem Acker, aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem, den Atem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. In Genesis wird die Formulierung Atem des Lebens oft genutzt, um lebendige und seelische Wesen zu beschreiben. Da steht nicht immer das Wort Ruach, aber andere Worte werden synonym verwendet und es ist das gleiche Konzept, was darüber gebracht wird. Also der gleiche Geist, der am Anfang über den Wassern schwebte, ist der Geist, der den Menschen lebendig macht. Der kreative Schöpfergeist ist der Geist, der in uns Menschen lebt. Und wenn wir dann weiterschauen durch die Bibel, dann sehen wir im zweiten Buch der Bibel, im Buch Exodus, die Gegenwart Gottes. Und wir lesen von der Gegenwart Gottes als Wolke und als Feuersäule, die das Volk Israel begleitet, als sie aus Ägypten ausziehen. Und sie gehen durch die Wüste und die Gegenwart Gottes begleitet sie sichtbar. Wir haben den Text, wo Gott sich vorstellt, gelesen und Gott begegnet Mose und Gott kommt in sichtbarer Form in einer Wolke herab auf den Berg Sinai und begegnet Mose da. Und er sagt zu Mose, bau eine Stiftshütte. Ein Zelt. Ich möchte unter euch, unter meinem Volk zelten und mit meiner Gegenwart in dieses Zelt einziehen. Und Mose macht das. Der koordiniert diesen Bau der Stiftshütte und Gott zieht, immer wenn sie diese Stiftshütte aufbauen, in dieses Zelt ein. Und ich weiß, das klingt für uns heute ein bisschen weird. Gott lebt in einem Zelt. Also ja, auch wenn wir jetzt nicht mehr so ein krasses Königsverständnis oder sowas in Deutschland haben, dann denke ich bei Gott trotzdem so, der braucht ein schönes Haus. Aber für die damalige Welt und für die Israeliten war das krass, weil Götter ferne Wesen waren. Götter waren nicht nah. Götter hatten vielleicht einen Ort, wo ein Altar stand, wo du dann irgendein Opfer darbringen musstest oder so. Aber es war nicht normal, dass der Gott gesagt hat, ich bin so präsent bei meinem Volk, ich möchte gegenwärtig sein, überall, wo sie hinziehen. Und deswegen baut mir ein Haus, was ihr mitnehmen könnt, was nicht an einer Stelle ist. Und der Geist Gottes, Gottes Gegenwart, war in dieser Stiftshütte und ist mit seinem Volk gezogen. Und dann gab es den Tempel später, das war ein fester Ort, ein prunkvoller Ort, weil das Volk Israel kein Nomadenvolk mehr war, sondern sich niedergelassen hat. Und dann war es okay, dass es einen festen Ort gibt, an den die Gegenwart Gottes eingezogen ist. Und obwohl Gott in dieser Stiftshütte, also in diesem Zelt und dann auch im Tempel war, also so nah, war er doch so fern. Lotte hat das vorhin schon über Gottes Heiligkeit gesagt, dieses vollkommen Gutsein. Und wir haben da im April auch eine Predigt drüber gehört, aber als ganz kurz gesagt, der von Gott getrennte Mensch kann die Heiligkeit Gottes nicht überleben. Das heißt, wir sehen die Gegenwart Gottes und den Geist Gottes in seinem Wirken im Alten Testament immer wieder punktuell, aber eigentlich steht die Stiftshütte und der Tempel dafür, dass die Anwesenheit Gottes da ist, ohne die Möglichkeit für die allermeisten Menschen, jetzt abgesehen von jemandem Besonderen wie Mose, ohne eine wirklich intime Beziehung mit Gott zu haben. Einzelne Menschen werden im Alten Testament vom Heiligen Geist erfüllt oder befähigt, etwas Besonderes zu tun. Einer davon ist Bezalel, der wird von Mose beauftragt, diesen Bau der Stiftshütte zu überwachen und kreativ sich da auszuleben und das zu gestalten. Und der Heilige Geist erfüllt ihn mit Weisheit, Verstand und mit Kenntnis für künstlerische Arbeiten, um diesen Bau der Stiftshütte durchzuführen. Und dann gibt es die Richter, die den Königen vorausgehen. Und die waren charismatische Führer, die vom Heiligen Geist gesalbt wurden. Zum Beispiel Simson, der durch den Geist Gottes dazu befähigt wurde, große Taten zu vollbringen. Oder Gideon, Propheten und einzelne Personen, die der Heilige Geist zu ihrem Dienst ausgerüstet hat. Aber es war nichts, was jedem, der eine Gottesbeziehung hatte oder zum Volk Israel gehört hat, zugänglich war. Und jetzt kommen wir ins Neue Testament. Und wir lesen das Anfang vom Johannesevangelium. Vielleicht kennt ihr das. Es fängt ähnlich an wie der Genesis-Text. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann geht es in Vers 14 weiter. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und voller Wahrheit. Und dieses griechische Wort, was da steht für wohnen, das heißt skeno, und das bedeutet eigentlich zelten. Also eigentlich steht hier, und das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns. Johannes beschreibt Jesus hier also nicht nur als auf dem Fleisch gewordenes Wort, das ganz normal gewohnt hat auf der Erde, sondern er macht eine Anspielung auf die Stiftshütte und sagt, Jesus ist ein wandelndes, unter den Menschen lebendes Zelt. Eine wandelnde, unter den Menschen lebende Stiftshütte, erfüllt von der Herrlichkeit, von dem Geist Gottes. Im Alten Testament gab es die Stiftshütte, das große Zelt, dass Gottes Gegenwart eingezogen ist. Und Johannes sagt, Jesus ist auch von dieser Gegenwart Gottes erfüllt. Und er wandelt unter den Menschen, erfüllt vom Heiligen Geist. Und Jesus wird nicht einfach nur so von Johannes als Autor dieses Johannesevangeliums so beschrieben, sondern er beschreibt sich selber so. Und er tut sogar Dinge, die eigentlich nur dafür reserviert waren, dass sie in der Stiftshütte oder am Tempel passieren durften. Er ist zum Beispiel rumgelaufen und hat Menschen ihre Sünden vergeben. Und die Priester und die Pharisäer, die waren schockiert. Die haben gesagt, das geht nicht, du darfst das nicht tun. Nicht, weil Jesus kein Priester war, sondern weil das eigentlich eine Handlung und ein Akt war, der nur am Tempel durchgeführt wurde. Wenn du gemerkt hast, ich habe etwas falsch gemacht, ich brauche dafür Vergebung, dann bist du zum Tempel hingelaufen. Und hast den Priestern davon erzählt. Und der Priester hat dir gesagt, was sollst du jetzt tun, damit dir vergeben wird? Und Jesus als Wandelnder, vom Heiligen Geist erfüllter Tempel, geht zu den Menschen hin und sagt, ich kann das auch. Ich vergebe dir deine Sünden. Und später in Johannes 2,19 fragen die Pharisäer ihn, welches Recht hast du eigentlich, das zu tun, was du hier tust? Und er antwortet darauf, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und Johannes ergänzt als Autor des Evangeliums, doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint und nicht den Tempel, der in Jerusalem stand. Das heißt, er spricht nicht nur von seinem menschlichen Körper, der mit dem Lebensatem, mit dem Ruach Gottes erfüllt ist, wie wir alle ihn haben, sondern er sagt, ich bin wie die Stiftshütte, wie der Tempel und der Heilige Geist lebt in mir und ich wandle unter meinem Volk. Ich bin erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Und damit hört es nicht auf. Jesus sendet seine Jünger aus und sagt, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Das ist der Auftrag von Jesus an seine Jünger, selbst Tempel zu sein. Die Dinge, die tempelspezifischen Sachen, die eigentlich nur an dem Tempel in Jerusalem passieren durften, was sich die Pharisäer nicht ausgedacht haben, sondern was Mose im Gesetz von Mose, der die Stiftshütte gebaut hat, so festgelegt hat, was Gott ihm so gesagt hat. Und Jesus sagt, ihr seid alle meine Tempel, wenn ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt seid. Und ich glaube nicht, dass es an der Stelle tatsächlich darum geht, dass wenn ich sage, deine Sünden sind dir nicht vergeben, dass deine Sünden dir nicht vergeben sind, sondern dass wir als wandelnde Tempel dazu aufgefordert sind, Menschen die Vergebungskraft Gottes zu zeigen, durch das, wie wir leben und durch das, wie wir handeln. Und wenn wir die Bibel dann weiterlesen, die Apostelgeschichte, die Briefe, dann sehen wir, dass es eigentlich um ganz normale Menschen geht, die diesen Auftrag von Jesus und diese Erfüllung vom Heiligen Geist ernst genommen haben und gesagt haben, wir sind Tempel und der Heilige Geist lebt in uns und so wandeln wir in dieser Welt. Paulus greift diesen Gedanken im 1. Korintherbrief auf. Ihr kennt das vielleicht. Wisst ihr nicht, dass ihr die Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Oder euer Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Da geht es nicht nur darum, dass ihr euch gut ernährt und vielleicht regelmäßig Sport macht, sondern da geht es darum, dass der Heilige Geist in uns wohnt und wir wandelnde Tempel sind, die durch die Weltgeschichte laufen. Und mit diesem Verständnis, Jesus sieht sich selbst als dieser wandelnde Tempel und sieht uns als wandelnde Tempel, sagt er, es ist gut, dass ich gehe. Es ist gut, dass ich gehe, denn wenn ich nicht gehe, werdet ihr den Heiligen Geist nicht empfangen. Wenn ich nicht gehe, dann bleibe ich der einzige Tempel mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber ich muss gehen, damit wir alle und damit ihr alle Tempel werden könnt, die vom Heiligen Geist erfüllt werden. Wer ist jetzt aber der Heilige Geist? Das war jetzt eine kurze Reise durch die Bibel. In dieser letzten Rede von Jesus, also den Kapiteln 14 bis 17, sind einige Bezeichnungen für den Heiligen Geist drin. Und ich habe sie mal aus diesem Text rausgeschrieben. So beschreibt Jesus den Heiligen Geist. Er sagt, er ist Helfer, er ist Ratgeber, er ist ein Fürsprecher, er ist Anwalt, er ist der Geist der Wahrheit, er ist der Friedensstifter und er ist der Zeuge. Und der Heilige Geist wird seinen Jüngern, also den Nachfolgern von Jesus, dabei helfen, sich zu erinnern an das, was er gelehrt hat und an das, was er gesagt hat. Und er wird sie noch alles lehren, was sie wissen müssen, was sie noch nicht wissen. Er wird den Menschen ihre Sünde offenbaren, er wird ihnen Gottes Gerechtigkeit zeigen, er wird sie überführen, er wird die Jünger zum vollen Verständnis der Wahrheit führen und er wird die Herrlichkeit von Jesus und die Herrlichkeit Gottes offenbaren. Und der Heilige Geist wird die Veränderung in unsere Jesusähnlichkeit in uns wirken. Das ist ein Auszug von dem, was der Heilige Geist tut. Und wenn ich das lese, dann macht mich das sehnsüchtig. Das macht mich sehnsüchtig, weil ich mich frage, erlebe ich das? Lebe ich mein Leben so, dass ich den Heiligen Geist wahrnehme als Helfer und als Anwalt und als Fürsprecher und als Ratgeber, als Friedensstifter, als an meiner Seite laufend, mich überführend, mich heilend, mich Jesus-ähnlicher machend? Oder noch die bessere Frage, erleben andere Menschen das durch mich? Bin ich ein Tempel? Und die traurige Antwort ist nicht immer. Zumindest, also in der Theorie schon, in der Praxis erleben andere Menschen mich aber nicht immer als Tempel. Weil ich manchmal überhaupt nicht zulasse, dass der Heilige Geist in mir oder durch mich wirkt, weil ich abgelenkt bin, weil ich Angst habe, war eine gute Sache, die Edwin vorhin gesagt hat, aber nicht Angst davor, weil Gott nicht gut ist, sondern Angst vor Unbequemlichkeit. Angst davor, vielleicht was zu tun, wo ich mir denke, oh, könnte ich mich dafür schämen? Und ich damit Gott überhaupt gar keine Möglichkeit gebe, in mir zu wirken. Um auf diese drei Haltungen vom Anfang zurückzukommen, ich würde mich als vorsichtige Durstige bezeichnen. Weil ich immer noch dieses Bedürfnis in mir habe, Dinge zu verstehen, bevor ich sie tue und genau wissen zu wollen und die Kontrolle nicht abgeben zu wollen. Und ich kann das immer öfter sein lassen, aber ich bin noch nicht ganz weg davon. Und wenn wir aber in die Bibel schauen, dann ist das Coole daran, wie gerade auch im Alten Testament der Heilige Geist Menschen begegnet ist. Das waren nicht Leute, die besonders viel wussten oder mit denen Gott vorher gesagt hat, das ist alles, was ich jetzt mit dir tun werde, sondern das waren einfach Leute, die verfügbar waren. Die haben nicht viel mitgebracht, außer dass sie gesagt haben, Gott, hier bin ich. Aber das, was dem vorausgeht, diesem Gott, hier bin ich, ist Vertrauen. Ein Vertrauen in einer Beziehung. Und vielleicht kennt ihr diesen Satz, das Christentum ist keine Religion, sondern eine Beziehung. Und ich mag diesen Satz. Und ich glaube, manchmal vergessen wir aber, was das heißt. Ich habe mal versucht, das zu beschreiben. Wenn ihr heute Zeit mit mir und Lotte zusammen verbringen würdet, dann würdet ihr relativ schnell feststellen, dass wir uns gut kennen. Ich würde sogar sagen, sehr gut kennen. Wenn wir uns unterhalten, dann können wir wahrscheinlich oft den Satz des anderen beenden. Wir haben einen Haufen Insider. Lotte kann sich noch so schlecht ausdrücken. Ich weiß, was sie meint. Und ich kann mich auch noch so schlecht ausdrücken. Lotte weiß, was ich meine. Wenn mir die Worte fehlen, dann kann ich so machen und es kommt irgendwie rüber. So, warum ist das so? Wir haben eine Menge Zeit miteinander verbracht in den letzten 8 Jahren. Richtig viel Zeit. Und ich weiß ganz viele Dinge über Lotte. Ich weiß, wie sie ist, ich weiß, was sie bewegt, ich weiß, was sie ausmacht, ich weiß, was ihr wichtig ist, ich weiß, was sie richtig nervt. Aber das sind Dinge, die hätte ich vielleicht auch rausfinden können, wenn irgendjemand ein Buch über Lotte geschrieben hätte. Oder wenn ich einfach ganz viel mit Edwin gesprochen hätte und Edwin gesagt hätte, so und so und so ist Lotte. Dann hätte ich ganz viel Kopfwissen. Aber das würde mir nichts darüber sagen, ob ich Lotte vertrauen kann, wenn ich mit ihr in Beziehung bin oder nicht. Aber manchmal reicht eine Begegnung aus, auch wenn ich das alles gar nicht weiß, um mir zu zeigen, ist jemand vertrauenswürdig oder ist jemand nicht vertrauenswürdig. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr Leute kennenlernt. Wir haben da eigentlich einen Riecher für, würde ich sagen, dass du relativ schnell merkst, auch wenn ich dich noch nicht so gut kenne, traue ich mich, dir Sachen über mich preiszugeben. Und ich hoffe, dass du gut damit umgehst. Und genauso ein bisschen ist unsere Beziehung zu Gott auch. Wir können jetzt 500 Bücher über den Heiligen Geist lesen und uns darüber Gedanken machen, wie er ist und was er kann und was er tut und was er vielleicht tun könnte und was ihn ausmacht, wie er anderen Menschen begegnet. Aber am Ende des Tages ist Beziehung mit Gott immer eine Einladung, einen Vertrauensschritt zu gehen. Und manchmal hilft das, dass wir andere Leute kennen, die dem Heiligen Geist vertrauen. Wenn ich rausfinden möchte, ob ich Lotte vertrauen kann, dann hilft mir das, wenn ich andere Leute kenne, wenn ich mit Edwin spreche und ich kenne vielleicht Edwin gut und Edwin sagt mir, ja, Lotte ist vertrauenswürdig. Oder Raphael sagt mir, ja, Lotte ist vertrauenswürdig. Da muss ich nicht viel wissen, sondern ich verlasse mich auf das Wort von anderen. Und vielleicht sitzt ihr heute hier und ihr habt selber kein Vertrauen in Gott, aber ihr kennt Leute, die Gott vertrauen. Dann möchte ich dich herausfordern und fragen, reicht das, um einfach mal einen Vertrauensschritt zu gehen? Zu sagen, okay Gott, ich möchte dich besser kennenlernen, Heiliger Geist, ich möchte dich erleben. Tina und ich lesen gerade zusammen ein Buch über Fürbitte. Schon ein bisschen länger, langsam, aber gut. Und letzte Woche war ein Kapitel dran, wo der Autor über den Heiligen Geist gesprochen hat. Und am Ende schreibt er einen Appell, den ich gerne an euch weitergeben möchte, weil es ist sehr einfach und es ist trotzdem sehr herausfordernd. Und das ist meine Einladung heute Morgen an euch. Er schreibt: Meine lieben Brüder und Schwestern, so wie ihr Christus bewusst im Glauben angenommen habt, damit er euch vergibt, so könnt ihr nun bewusst und im gleichen Glauben Christus annehmen, der euch den Heiligen Geist schenkt, damit dieser sein Werk in euch vollbringen kann. Christus hat uns erlöst, damit wir durch den Glauben die Verheißung des Geistes empfangen können. Kniet nieder und glaubt einfach daran, dass der Herr Christus, der mit dem Heiligen Geist tauft, nun als Antwort auf euren Glauben in euch das gesegnete Leben einer vollen Erfahrung der Kraft des innewohnenden Geistes beginnt. Verlasst euch ganz und vertrauensvoll auf ihn, unabhängig von jeglichem Gefühl oder jeglicher Erfahrung, als den Geist der Fürbitte und des Gebetes, damit er sein Werk vollbringt. Erneuere diesen Glaubensakt jeden Morgen. Jedes Mal, wenn du betest, vertraue darauf, dass er entgegen aller äußeren Anzeichen in dir wirkt. Sei dir sicher, dass er wirkt. Und er wird dich wissen lassen, was die Freude des Heiligen Geistes als Kraft deines Lebens ist. Dieser Autor hat dieses Buch, ich glaube, Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben. Bevor bei uns in Europa der Heilige Geist wieder so richtig präsent geworden ist. In einer Zeit, in der ganz viele Menschen das nicht so erlebt haben. Und deswegen schreibt er das auch so. Verlasst euch nicht auf euer Gefühl oder auf irgendeine äußere Erfahrung, sondern verlasst euch auf die Verheißung Gottes und auf die Verheißung von Jesus, dass der Heilige Geist in euch wohnen wird. Kann das so einfach sein? Lasst uns das ausprobieren. Lasst uns gemeinsam diesen Vertrauensschritt wagen. Nicht mit unserem Kopf was verstehen zu wollen, sondern einfach dieser Sehnsucht nachzugehen. Tempel des Heiligen Geistes zu sein und durch sein Wirken Christusähnlicher zu werden und anderen Menschen als Tempel des Heiligen Geistes zu begegnen. Ich würde gern am Ende ein einfaches Gebet sprechen und dann 2 Minuten Stille ausharren und mal hören, was so passiert. Und ich werde einfach sagen, komm, Heiliger Geist. Und ich lade euch ein, wenn ihr sehnsüchtig oder neugierig geworden seid, genau dieses Gebet auch an eurem Platz zu sprechen. Komm, Heiliger Geist, begegne uns, wirke in uns, sprich zu uns, erneuere uns und wohne in uns. Jesus, wir danken dir, dass du dich nicht damit zufrieden gegeben hast, alleine als wandelnder Tempel auf dieser Erde zu leben, sondern dass du deinen Heiligen Geist uns allen zur Verfügung gestellt hast. Und ich bitte dich, wenn wir uns die nächsten Wochen und Monate auf diese Reise begeben. Deinen Heiligen Geist, den Helfer und den Tröster und den Ermahner, den Friedensbringer, den Zeugen. Wenn wir ihn besser kennenlernen und sein Wirken erleben wollen, dass du ihn unter uns ausgießt. Wir haben das vorhin gesungen, diese Ströme des lebendigen Wassers. So viele Menschen in diesem Kiez kennen dich nicht, Jesus. Und wir wollen, dass die Ströme deines lebendigen Wassers aus uns herausfließen. Ezekiel hat diese Vision, wie diese Ströme aus deinem Tempel herausfließen und das Land bedecken und immer tiefer werden. Und ich bete wirklich, dass wir diese Tempel sind, aus denen die Ströme deines Wassers hinausfließen und immer tiefer werden. Und diesen trockenen Boden zu gutem Boden machen. Heiliger Geist, begegne uns und wirke unter uns. In deinem Namen beten wir das, Jesus. Amen.